Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Max Oppel.
Schönen guten Tag zusammen. Wissen Sie eigentlich, wie die obersten Beamten für innere Sicherheit in Ihrem Bundesland aussehen? Die Malerin Katharina Kohl wollte es herausfinden.
Staatsanwälte, Verfassungsschützer, Referatsleiter, V-Mannführer, Ministerialrat, Ministerialdirigent, Staatssekretär und erster Kriminalhauptkommissar, EHK und so weiter.
Was sind das eigentlich für Menschen, die das machen, also die tagtäglich in ihren Amtsstuben und Büros und Dienststellen für die innere Sicherheit sorgen?
Katharina Kohl hat sie allesamt gemalt, diese Beamten. Und ich möchte gleich von ihr wissen, warum. Hier im Kompressor, herzlich willkommen. Das Entsetzen hat kein Ende, so der Titel eines aktuellen Schreibens von mehr als 1100 Musikerinnen, Musikern, Bands zur geplanten Änderung des Urheberrechtsgesetzes an fast alle Bundestagsabgeordneten. Ja, was ist da los? Es geht um die Frage, was mit Musik auf Plattformen wie Instagram, YouTube, TikTok und anderen in Zukunft geschieht. Ob da zum Beispiel Musik bis zu einer gewissen Grenze, nämlich bis zu 15 Sekunden, einfach verwendet werden kann, ohne dass die Künstler finanziell daran beteiligt werden. Die Musiker Peter Maffay, Sarah Lesch, Rocco Schamoni und Balbina haben diese Initiative mit angestoßen. Und Balbina habe ich vorhin gefragt, warum ist diese 15-Sekunden-Grenze für Sie nicht in Ordnung?
Ich würde sagen, das finden über 1100 Künstler nicht in Ordnung. Ich beziehe mich da auf die Stellungnahme, die es jetzt gerade im Internet gibt, auf der Website, die zu diesem Thema eben geschaltet wurde. Es ist so, dass 15 Sekunden eines Musikstückes natürlich dennoch 15 Sekunden des Musikstückes sind. Und es sind 15 Sekunden, die heutzutage in der kurzen Aufmerksamkeitsspanne, die es gibt auf diesen Portalen, die ja teilweise nur mit 15-sekündigen Clips arbeiten.
Zum Beispiel TikTok,
das,
ne?
Ja. Zum Beispiel TikTok, genau. Ist das ist es eine massive Einschränkung der EU-Direktive, so wie sie eigentlich gar nicht gemeint war. Denn wir in Deutschland sind das einzige Land, das solch eine 15-Sekunden-Regel in Betracht zieht und diese 15 Sekunden eben auch durchsetzen möchte. Und das ist eben was ganz Besonderes. Und die Künstler, unter denen ich mich auch befinde als Unterschreibende dieser Petition, diese Künstler möchten einfach darauf hinweisen, dass 15 Sekunden eines Musikstückes eben wichtige 15 Sekunden sind, vor allem im digitalen Zeitalter. Ich würde die 15 Sekunden, von denen jetzt gesprochen wird, vergleichen mit einer Gleichwertigkeit eines ABBA-Songs aus den 70er Jahren mit 3,5 Minuten. So sehr hat sich die Zeit, die relevante Crucial-Zeitspanne verschoben.
Nun gibt es Julia Reeder, eine der prominentesten Stimmen für diesen Entwurf in Deutschland, und sie sagt, der Streit offenbart den Unwillen der Industrie und einiger Künstler, ihre kommerziellen Interessen mit der Meinungsfreiheit in Einklang zu bringen. Können Sie damit irgendwas anfangen?
Wir als Künstlergemeinschaft sind ferner eigentlich im Gegenteil daran interessiert, dass die Meinungsfreiheit gewahrt wird und dass wir als Künstler frei Kunst machen können und davon auch leben können. Mhm. Weil die Meinungsfreiheit würde unter diesem Gesetz leiden, weil durch eine wirtschaftliche, Wertschöpfungskette, die uns komplett ausschließt, weil wir unsere Rechte nicht mehr wahrnehmen können, weil wir nämlich keine Rechte mehr haben, wird unsere Meinungsfreiheit ja auch beschnitten. Ne? Das zieht ja keiner in Betracht.
Und nicht nur ihre.
Das ist ein sehr, sehr großer Punkt.
Ja, und nicht nur ihre. Das ist ganz interessant, dass Sie als Independent-Musikerin sich da auf einmal an der Seite des DFB wiederfinden, der nämlich auch ein Problem mit diesem Gesetzentwurf hat. Vielleicht bei Bina zum Schluss noch. Also die Bundesregierung hat nun diesen umstrittenen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Jetzt sind aber noch Bundestag und Bundesrat dran. Deswegen ja auch ihr Brief an die Abgeordneten. Wie zuversichtlich sind Sie, dass da noch was bewegt werden kann?
Also ich möchte dazu Folgendes sagen. Ne? Also dieser Gesetzesentwurf umfasst ja, wie gesagt, das sind Tonnen von Seiten, ja, um das einfach so für den Normalbürger plastisch darzustellen. Worum es uns eigentlich primär geht, ist, dass wir das Urheberrechtsdienst Gütergesetz, ja, dass wir da eine Diskussionsgrundlage nochmal eröffnen können und dass wir das Ding einfach nochmal komplett in den Diskurs stellen und darüber sprechen. Das ist das Ziel dieses Briefes, weil wir wurden bisher ignoriert. Wir haben mit der Politik gesprochen, aber die Politik hat uns ignoriert. Und wir glauben, dass wir mit vereinter Kraft, weil ganz, ganz viele Künstler diesen Brief unterzeichnet haben, dass wir mit vereinter Kraft es tatsächlich schaffen können, wenn dieses Gesetz zur Abstimmung kommt, dass die meisten Abgeordneten mit Nein stimmen. Einfach nicht, weil wir das komplette Gesetz in die Tonne kloppen wollen, sondern weil wir eben dieses Ur-DAG, wird das genannt, komplett nochmal zum Diskurs freigeben müssen, weil wir bis jetzt nicht gehört wurden. Und ich glaube, wir können das erreichen.
Protest gegen den deutschen Weg bei der Reform des Urheberrechts kommt von mehr als 1000 Künstlern in Deutschland. Ganz vorne mit dabei Sängerin Balbina. Ich danke für das Gespräch.
Danke auch.
Der Verfassungsschutz, meine Damen und Herren, so zumindest mein Eindruck, hat in den letzten Jahren mehr Fragen aufgeworfen als Antworten gegeben. Ist spätestens seit seiner Verwicklung in den NSU-Terror zu einer irgendwie unheimlichen Behörde geworden. Untersuchungsausschüsse sollten ja Klarheit bringen, aber die Attentate von Halle und Hanau und der Mord an Walter Lübcke haben in der Folge gezeigt, da fehlt weiterhin Durchblick. Das berühmte rechte Auge scheint weiter blind zu sein. Die Hamburger Künstlerin Katharina Kohl macht nun etwas, was man künstlerische Aufklärung nennen könnte. Sie zeichnet Verfassungsschutzmitarbeiter, deren Gesichter sonst unbekannt bleiben. Aquarelle von den Zeugen in Ausschüssen zum Beispiel, live gesehen oder auch im Video. Und diese Bilder wären jetzt zu sehen in einer Ausstellung auf Kampnagel in Hamburg, wegen der Corona-Maßnahmen leider nicht möglich. Aber sie sind zu sehen im kürzlich erschienenen Buch Personalbefragung, innere Sicherheit von Katharina Kohl, mit der ich jetzt sprechen möchte. Hallo.
Hallo, Herr Oppe.
Ja, Frau Kohl, der NSU-Mord an Süleyman Taşköprü hat für Sie den Ausschlag für Ihre Idee mit den Porträts der Geheimdienstler gegeben. Was genau wollen Sie damit erreichen?
Was ich damit erreichen will, jetzt eigentlich im Rückblick auf die ganzen Jahre, wo ich mich damit beschäftige, ist eigentlich, dass das Thema für die Leute, für die Menschen, die das sich angucken bei mir, dass es irgendwie greifbarer wird. Das ist ja alles ungreifbar. Es ist ja unglaublich groß, dieser Komplex. Er streckt sich ja über viele Bundesländer, viele, viele verschiedene Behörden. Ich habe ja jetzt nur 40 Leute gemalt aus diesem Kreis und es gibt ja viel mehr. Also ich hatte alleine, ich glaube, 120 zur Auswahl und habe mich am Ende dann für die 40 entschieden. Mhm. Ja, also es wäre schön, wenn das Thema irgendwie an der Oberfläche bliebe. Es ist ja so, dass heutzutage gibt es dann immer eine Aufregung kurz irgendwie beim NSU-Aufdeckung oder Selbstenttarnung. Damals hat es ein bisschen länger gedauert, aber auch nicht sehr lange. Dann ging es ein paar Jahre darum, ob Schäpen nun verurteilt wird oder nicht. Und jetzt heißt es für die meisten Leute, das ist abgeschlossen. Es ist aber nicht abgeschlossen. Und es knüpft auch an viele Sachen, die jetzt aktuell sind, wie Lübcke-Mord oder Halle und Hanau natürlich auch.
Also wir kennen natürlich die Großköpfe sozusagen, aber Sie malen ja eben nicht die Prominenz wie den Bundesinnenminister zum Beispiel, sondern Sie malen Abteilungsleiter, Ermittler oder Staatssekretäre. Damit wollen Sie, ja, wie Sie eben gesagt haben, das Ganze greifbarer machen oder wie genau?
Ja, also es war für mich erstmal selber. Ich wollte erstmal wissen, wer arbeitet da eigentlich. Es sind ja die Menschen, also Polizei, Staatsanwälte und Verfassungsschutz letztendlich auch, auf die ich mich verlassen muss, die auch für meine und für unser aller Sicherheit sorgen, also der Sicherheitsapparat. Nun ist die Frage, kann ich mich auf die verlassen? Das wollte ich irgendwie wissen. Das war für mich der Anlass und es sollte für jeden Anlass sein, da genau hinzugucken.
Diese Leute wollen ja eigentlich nicht, dass man sie kennt, oder?
Nein, das wollen sie bestimmt nicht. Also es ist auch über manche sehr wenig zu finden im Internet. Ich habe mich ja nur auf öffentliche Quellen bezogen, also eben auf öffentliche Sitzungen im Untersuchungsausschuss oder eben auf Medienberichterstattung oder so. Also wenn Beiträge im Fernsehen über die Ausschüsse kamen und so, wenn ich selber nicht hinfahren konnte wie in Baden-Württemberg, habe ich mir das angeschaut. Und naja, und dann erfordert es natürlich ein bisschen dranbleiben an so einem Thema. Also es gibt ja viele Themen, die interessant sind, die wichtig sind. Und ich hatte mich nun eben für dieses entschieden, dass ich da einfach dranbleibe und über Jahre mir das angucke. Und ich denke auch, ich bleibe auch dabei. Also das ist abgeschlossen auf der einen Seite, das ist gut. Aber auf der anderen Seite, wenn man da einmal sich so tief reinbegeben hat, lässt einen das nicht ganz los.
Das kann ich mir vorstellen. Sie malen ja mit Aquarell. Was ist das für eine, ja, für eine Art zu malen und wie unterscheidet die sich von anderen Techniken jetzt in Bezug auf Ihr Sujet?
Ja, Aquarell ist eine Technik, die sehr gut vorbereitet sein muss, sehr gut geplant, aber dann sehr spontan vonstatten geht. Das heißt, ich kann selber mit Gedanken nicht eingreifen, kann ich sagen, oh, ich möchte den jetzt ein bisschen finsterer malen oder ein bisschen obskurer oder so. Das passiert eigentlich nicht, sondern ich reagiere tatsächlich auf die Person, die ich da vor mir sehe oder vor mir gesehen habe. Und dementsprechend kommt danach dann ein Ergebnis raus, was mich im besten Fall, sag ich mal, selber überrascht. Mhm. Und das ist mit Öl vielleicht auch möglich, aber nicht so.
Ne? Ja, weil plötzlich da dann die Person sie anschaut und sie was Neues entdecken? Oder was meinen Sie mit überrascht?
Genau so, ja. Ja, ja, es, zum Beispiel ein Beispiel ist Klaus-Dieter Fritsche, den habe ich gemalt. Hatte ich eine furchtbare Abwehr dagegen, weil er ja erstmal so wahnsinnig langweilig aussieht, wie so eine Büroklammer. Und naja, und dann irgendwann habe ich ihn gemalt und es war also ganz schnell irgendwie, dass mir ein Gesicht entgegenschaute, was ich wahnsinnig gehorsam fand, wo ich mich richtig erschreckt habe. Also, und das ist eins von den Porträts, was sehr im Anfangsstadium geblieben ist, weil ich habe gedacht, okay, das habe ich vorher nicht gewusst, das lasse ich jetzt mal so.
Mhm. Eins fällt ja
wirklich auf. Das ist dann natürlich ein Bild, was...
Ja.
Ja, das ist dann natürlich ein Bild, was sehr blass ist und irgendwie überhaupt nicht dafür geeignet ist, das jetzt in die Welt hinaus zu posaunen, hier ist Fritsche und seht ihn euch an oder sowas, sondern man muss sich dem auch annähern, man muss sich das angucken und das auf sich wirken lassen und eigene Kopfhaltung vergleichen. Also jeder hat ja auch ein Reservoir an Kopfhaltung und man spürt das ja selber, wie jemand gerade da in der Welt steht.
Ist auch natürlich sehr bemerkenswert, dass eigentlich keine Frau dabei ist, oder?
Ja, also habe ich auch lange überlegt, es hätte eine gegeben oder zwei vielleicht, wo ich es überlegt hatte, eine auf jeden Fall. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, das bildet das nicht ab und ich wollte ja so ein bisschen so einen Querschnitt machen. Ich habe versucht, aus allen Bundesländern, die betroffen waren von diesen NSU-Morden, welche zu nehmen und aus möglichst vielen verschiedenen Behörden. Ist mir fast gelungen, irgendwie bis auf Mecklenburg-Vorpommern, da habe ich leider niemanden da. War einfach überhaupt nichts zu sehen in der Zeit. Mhm. Also da ist jetzt vielleicht ein bisschen besser mit dem NSU-Untersuchungsausschuss, aber so richtig besser ist es auch noch nicht da, glaube ich.
Also ein Teil Ihrer Publikation und der Ausstellung ist ja dabei noch ein anderes Projekt, was das Ganze eben noch greifbarer oder vorstellbarer macht. Das heißt nämlich Gedächtnislücken. Können wir mal kurz rein?
Zweiter Untersuchungsausschuss, Seite 11, 53. Sitzung am 21. Februar 2013, Zeugenvernehmung.
Ich weiß es nicht mehr genau.
Ich weiß es nicht mehr genau.
Ach, das wusste ich nicht.
Also die Aussagen der Zeugen in Ausschüssen und dieses ewige Ich weiß es nicht mehr. Was interessiert Sie daran?
Das ist entstanden im Laufe der Zeit der Arbeit. Ich habe natürlich ganz viele Akten gelesen und bin auch bei vielen Untersuchungsausschüssen gewesen. Und es war sehr häufig so, wenn es spannend wurde und derjenige wurde befragt, dann hieß es, ist mir nicht erinnerlich. Und dieser Ausspruch alleine, den finde ich so seltsam in der Passivform, dass ich immer wieder gedacht habe, ich müsste damit was machen. Und ja, das war dann relativ spät. Ich meine, ich hatte schon die fallenden Akten gemacht als Video sozusagen, weil Akten einfach ein ganz wichtiger Bestandteil sind von der ganzen Geschichte. Und ja, dann habe ich eigentlich einfach Protokolle des Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestags genommen, habe Seiten ausgedruckt und habe eigentlich alles geschwärzt, was die Leute gesagt haben, bis auf die Stellen, wo sie sich nicht erinnern. Hm. Und das sind ziemlich viele. Und da kann man sagen, das kann Absicht sein, das kann aber auch wirklich so sein, weil das ist manchmal ja auch lange her gewesen. Aber in der Häufung, wie es vorkommt, ja, ist schon ziemlich eindrücklich.
Hm. Sie haben ja nun diese Arbeit schon lange gemacht und man kann sich vorstellen, eben, dass diejenigen, die Sie da porträtieren und aufgenommen haben und quasi zusammenschneiden, das eben nicht gut finden. Haben Sie eigentlich in der ganzen Zeit jetzt irgendeine Reaktion bekommen?
Doch eine Reaktion von einem, den ich gemalt habe, habe ich bekommen, die war eher erfreulich. Ansonsten habe ich nichts gehört. Außer ab und zu mal ein Angriff über Social Media, irgendwie, dass man das verbieten müsste und so weiter. Das habe ich schon gelesen, aber nein, eigentlich nicht.
Mhm. Katharina Kohl.
Das hat sich keiner gemeldet bisher von den anderen.
Katharina Kohl malt Porträts von Mitarbeitern des Verfassungsschutzes und der inneren Sicherheit insgesamt. Das Ganze ist als Buch, auch als Ausstellungsprojekt erschienen. Personalbefragung, innere Sicherheit. Und die Ausstellung auf Kampnabel ist im Moment nicht offen, aber das Buch ist zu erwerben für 28 Euro bei Revolver Publishing. Ich danke Ihnen herzlich, Frau Kohl.
Gerne.
Alles Gute. Vielen
Dank auch.
Das Lesen der anderen.
Week ist ein Online-Magazin über schillernde Gedanken, Klänge und andere Kunstwerke, die die Stimmen von nicht-binären, trans- und weiblichen Menschen in einer überstimulierenden Welt verbinden. So steht es in der Selbstbeschreibung des neu gegründeten Magazins Week. Die erste Ausgabe geht um Musik und geistige Gesundheit. Das wollen wir uns genauer anschauen mit Tao Ho. Sie hat Week zusammen mit der Groove-Redakteurin Franziska Finkenstein gegründet. Ich grüße Sie.
Hallo.
Tao Ho, um das jetzt noch besser zu verstehen, was genau soll denn Ihr Magazin leisten und wer sind die Autorinnen und an wen richtet sich das Angebot?
Genau, also wir, Franz und ich, haben das Online-Magazin Ende 2020 mit einer Ausschreibung ins Leben gerufen, mit der Intention, Menschen mit marginalisierten Geschlechtsidentitäten quasi eine Plattform zu bieten. Also das Thema des, der ersten Ausgabe ist ja Mental Health, mentale Gesundheit und Musik. Und die Idee entstand eigentlich aus einem Gespräch über unsere Gefühlslage in diesen Zeiten, also während der Pandemie. Und die Tatsache, dass Musik uns sehr geholfen hat, in dieser Zeit und mit unseren Gefühlen klarzukommen. Und die AutorInnen und KünstlerInnen, die auf diese Ausschreibung geantwortet haben, geben uns einen Einblick, ja, wie sie dieses Thema verstehen.
Also Musik hat geholfen, in der Pandemie klarzukommen. Vielleicht können Sie da einen konkreten Text benennen oder ein Beispiel, wie das funktioniert oder welche Art von Musik da wie geholfen hat?
Genau, zum Beispiel haben wir Romona Zinkuptas Beitrag, wo sie über ein Lied schreibt, aber auch singt, der von Fakir Lalon Shah komponiert wurde. Und mit der Pandemie sind ja auch viele strukturelle Probleme sichtbarer geworden. Die politische Situation in Indien, aber auch die politische Situation hier in Deutschland und überall auf der Welt, aber auch sehr persönliche, intime Sachen wie die fehlende Nähe, die man zu anderen Menschen hat.
Ja, das ist natürlich jetzt auch ein besonderer Zeitpunkt, eben in der Pandemie, wo Sie das Magazin starten. Es ist ja ein kostenloses Fanzine, kann man sagen. Also es geht um Musik und um die Clubszene, aber eben auch um Kunst und um Poesie. Wie kamen Sie genau auf diese Mischung?
Ja, also uns war es wichtig, verschiedene Zugänge zum Thema zu haben. Also dass wir nicht nur textbasierte Kunst haben, sondern auch Musik oder auch visuelle Kunst, also Film oder Installation und so den Zugang zu bestimmten Themen einfacher machen.
Also es sind auf jeden Fall sehr persönliche Zugänge. Auch Sie selber geben da auch persönliches Preis. Sie schreiben im Editorial, ich glaube, was mich wirklich erschüttert, das ist der Schrecken in der Schönheit oder die Schönheit im Schrecken. Die Möglichkeiten der Hoffnung in schrecklichen Gemütszuständen. Vielleicht können Sie noch ganz kurz erklären, wie Sie das meinen mit dem Schrecken in der Schönheit oder der Schönheit im Schrecken?
Ja, genau. Ich habe dann während des Schreibens auch viel darüber nachgedacht, über die Geschichte der Musik nachgedacht oder woher verschiedene Musikästhetiken kommen. Jazz, wie auch Techno, sind ja Kunstformen, die auch aus einem gewissen Struggle entstanden sind, der schwarzen Widerstandsbewegung, wenn man sich jetzt den US-politischen Kontext anschaut. Was mich da so bewegt, ist, dass man aus einer total schmerzvollen Position agieren mussten, Musik produziert haben oder eine Ästhetik in die Welt gebracht haben, die diese Verfremdung irgendwie repräsentiert hat. Und Menschen auf aller Welt heutzutage oft auf diese Ästhetik zurückgreifen, um oder sich inspirieren lassen, um ihren eigenen Schmerz ausdrücken zu können. Und das meinte ich mit diesem Terror oder quasi ja Terror and Beauty. Mit diesem einen Funken Hoffnung, den man in diesem Gefühlszustand findet, etwas Schönes entstehen kann, es vielen Menschen helfen kann, etwas Eigenes draus zu machen.
Die erste Ausgabe des Magazins Week ist online und das war Tao Ho, eine der beiden Gründerinnen. Die Kinobranche noch Anfang des Jahres schien ja alles auf einen richtigen Kinofestival Sommer hinauszulaufen. Die Berlinale zeigte Anfang März ihr Programm online für die Fachbranche und die Presse. Im Sommer dann der so der Plan, sollte es ein Festival für das Publikum in den Kinos geben. Cannes wurde von Mai auf Juli verschoben, um dann wieder ein Festival mit Glanz zu zelebrieren. Ja, und das Filmfest München plant für Ende Juni noch ein Open-Air-Festival. Aber ist das alles realistisch? Mit angezogener Bundesnotbremse wohl kaum. Christian Berndt über Neues aus der Filmwelt in Corona-Zeiten.
This is my baby.
Der Vater, gespielt von Adam Driver, schneidet die Nabelschnur durch. Das Baby und seine Künstlereltern erleben eine stimmungsvolle Geburt. Leos Carracks Musical-Drama Annette soll im Juli die Filmfestspiele in Cannes eröffnen.
Tatsächlich scheint es so, als würde Thierry Frémaux darauf hoffen, der Festivalchef, dass dort ein reguläres Festival wieder stattfinden kann. Das ist natürlich sehr mutig, aber es wird hinter vorgehaltener Hand erzählt, er spreche davon, er möchte ein Festival ohne Masken haben.
Für Frémaux, so der Chefredakteur des Filmmagazins Blickpunkt Film, Ulrich Höcherl, ist ein Festival ohne Publikum undenkbar. Aber ob ein Festival mit Publikum im Sommer realistisch ist, wird immer fraglicher.
Man hat aber auch gehört, dass schon parallel weitere Termine geprüft werden, weil vielleicht ist der Juli für ein Festival, wo dann viele Menschen aufeinandertreffen, ohne Maske, das stelle ich mir dann doch sehr ehrgeizig vor.
Dabei ist im Sommer ein großer Festivalreigen geplant. 3 Monate nach der Online-Ausgabe für die Fachbranche soll vom 9. bis zum 20. Juni die Publikumsberlinale stattfinden. Aber aufgrund der neuen Bundesnotbremse, die bis 30. Juni und somit über die Sommerberlinale hinaus gilt, so Höcherl, ist das geplante Festival noch fraglicher geworden. Das Risiko, kurzfristig absagen zu müssen, scheint damit unkalkulierbar. Die Berlinale-Leitung will sich innerhalb der nächsten 2 Wochen äußern. Mit dem Film Koalesk, der spannend vom Leben junger Menschen in Kambodschas rasend wachsender Hauptstadt erzählt, hat das Schweizer Filmfestival Vision du Riel am 14. April eröffnet, und zwar auf der Leinwand. Denn seit 19. März dürfen die Kinos in der Schweiz wieder spielen. Die Festivalleitung war vorbereitet, denn man hat Erfahrungen mit kurzfristiger Umstellung.
Letztes Jahr waren wir eine der ersten Festivals, wenn nicht das erste, die das online gemacht haben.
Im ersten Lockdown, so die künstlerische Leiterin von Vision du Riel, Emily Bugès, hatte man innerhalb kürzester Zeit auf ein Online-Festival umgestellt.
Wir hatten technisch überhaupt keine Ahnung, wie man das alles macht. Haben wir geschafft. Und dieses Jahr ist es einfach so, dass es tatsächlich genau die andere Bewegung war.
Die Erlaubnis zur Wiedereröffnung der Kinos kam ebenso kurzfristig. Aber man hatte sich bereits auf eine hybride Form aus Online und Präsenz eingestellt. 57 von 140 Filmen werden in Kinosälen mit maximal 50 Zuschauern und Maskenpflicht gezeigt. Viele Filmschaffende sind für Publikumsgespräche in den Kinos von Nyon angereist.
Wir haben alle Filmemacher eingeladen, von denen wir den Film zeigen, und die meisten davon sind gekommen.
Zwar ist alles kleiner dimensioniert als sonst, ohne Partys und Empfänge.
Trotzdem hat man das Gefühl nach einem Jahr von online, dass man ein bisschen das Leben wieder bekommt.
Ein Leben, wie es 2019 noch auf dem letzten regulären Filmfest München herrschte. Damals hatte man mit der amerikanischen Tragikomödie The Art of Self-Defense eröffnet. Womit das Filmfest dieses Jahr startet, ist noch unklar. Aber es soll physisch stattfinden, vom 24. Juni bis 3. Juli, und zwar mit Open-Air-Vorstellungen. Aber das neue Gesetz zur Bundesnotbremse, so der künstlerische Leiter des Filmfests, Christoph Gröner, könnte die Pläne durchkreuzen.
Wir sehen auf Bundesebene eine Gesetzgebung, die doch sehr langfristig sehr weitreichende Maßnahmen trifft. Das finden wir schwierig. Und das Datum 30.06. macht uns da Kopfzerbrechen. Sie wissen ja, dass das Filmfest München direkt an der Nahtstelle vom 30.06. auf den 1.07. angesiedelt sind. Aber auch dafür glauben wir, Lösungen zu finden.
Das bundesweite Infektionsschutzgesetz sieht auch ein Verbot für Open-Air-Veranstaltungen bei einer Inzidenz von über 100 an 3 aufeinanderfolgenden Tagen vor. Es gebe gute Argumente, so Grüner, die gegen die neuen Regeln sprechen.
Insbesondere die Bestätigung eben durch Aerosolforscher, dass draußen Kultur stattfinden zu lassen, einfach eine sichere Sache ist.
Trotzdem ist Grüner angesichts der Impfentwicklung optimistisch. Für das Filmfest ist ein Programm von etwa 60 Filmen geplant, ein Drittel des sonstigen Programms, und es wird zur Hälfte aus internationalen und deutschen Produktionen bestehen. Dass München dieses Jahr keine Filme aus Cannes präsentieren kann, weil das Festival an der Côte d'Azur ausnahmsweise nach München stattfindet, sei kein Problem.
Aus dem ganzen Frühjahr gibt es ganz wunderbare Filme und aus dem letzten Jahr, die es uns umgekehrt extrem schwer gemacht haben, zu entscheiden, welche internationalen Filme wir hier zeigen wollen.
Dank Corona stauen sich die Filme. Das Filmfest wird hybrid stattfinden, aber keinesfalls nur online, so Grüner. Einig ist man sich in Berlin, München und Nyon allerdings, dass die Festivals auch in Zukunft eine hybride Form aus Online und Kino beibehalten werden. Aber als Vorführort fürs Arthouse-Kino werden physische Filmfestivals angesichts der Streamer-Konkurrenz wahrscheinlich bald wichtiger denn je.
Der Corona-Sommer und Filmfestivals. Christian Berg hat uns auf den neuesten Stand gebracht.